Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser wöchentlicher Podcast von Persönlich und Persönlich.com. Bei uns ist der Nick Lüthi, Medienredakteur von Persönlich. Du hast heute Morgen die neuesten WEMF-Zahlen angeschaut. Das sind die Zahlen, die ermitteln, wie Zeitungen in der Schweiz gelesen werden oder eben nicht gelesen werden. Hat jetzt das aktuelle Weltgeschehen, es ist ja alles ein bisschen in Unruhe, hat das eine Auswirkung auf den Lesermarkt?
Das sieht man an diesen Zahlen nicht direkt, weil eben es sind die gedruckten Medien und man muss ja eigentlich das Zusammenspiel mit den Online-Medien anschauen. Was hier aber nicht abgebildet wird, die aktuellen WEMF-Leserzahlen zeigen nur die Printleserschaft. Und da zeigt sich eigentlich ein Trend, wie man schon in den letzten Jahren gesehen hat. Das heisst, in der Tendenz ein Rückgang, wobei auffällig ist, dass die grossen abonnierten Tageszeitungen ihre Printleserschaft haben können stabilisieren. Also dort hat es keine signifikanten Ausreißer, weder gegen unten noch gegen oben. Einzig 20 Minuten hat ein Minus von 4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, also 2024, erstes Halbjahr. Und der Rückgang, also ich kann das vielleicht anekdotisch festmachen, mir dünkt, ich sehe in den Boxen beim öffentlichen Verkehr auch durch den Tag noch sehr viel gedruckte Exemplare. 20 Minuten ist natürlich stark online, darum überrascht es auch nicht unbedingt, wenn der Print ein bisschen zurückgeht.
Ja, sie machen das sehr einen starken Online-Auftritt, sie investieren dort sehr viel und es hat sich dort schon ein bisschen verändert seit Corona. Also zum einen natürlich, dass die Leute jetzt immer mehr aufs Digitale gehen und zum anderen seit Corona hat man den Eindruck, dass die Leute auch nicht mehr so die gratis, die Pendler Zeitungen nehmen den Bus.
Das ist es so. Überhaupt, Print hat generell einen schweren Stand, außer natürlich bei den Magazinen, also Wochentitel und Magazinen. Und dort hat man die üblichen Spitzenreiter, wobei auch die haben signifikante Einbrüche. Also Coop-Zeitung und Mikromagazin, die ja quasi die Branchengröße aussen sind bei den Wochenzeitungen, bei den Druckten.
Wo man jetzt aber fairerweise sagen, die werden einfach mal zugeliefert, oder?
Die werden, genau. Das sind natürlich nicht abonnierte Titel, das kann man nicht vergleichen. Aber natürlich, wer das liest, investiert der erste Lesezeit, die er an einem anderen Ort nicht investiert. Also insofern durchaus relevant für die Befindlichkeit der übrigen Titel. Und klar, wenn jetzt die zurückgehen, dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass es von oben gesteuert werden kann. Also das ist jetzt nicht der Rückgang, weil das weniger abonniert wird. Also insofern sind die Rückgänge mit Vorsicht zu geniessen, wie Coop-Zeitung minus 4% und das Mikromagazin minus 6% gegenüber Vorjahr verzeichnet. Dann ist das natürlich eine ganz andere Aussage, als wenn zum Beispiel eine Schweizer Familie ein Magazin von Tamedia minus 17% verzeichnet. Das ist einigermaßen dramatisch. Gerade die Schweizer Familie, die so ein bisschen eine spezielle Stellung bei Tamedia hat. Tamedia hat sich ja eigentlich vom Magazingeschäft getrennt, aber die Schweizer Familie so ein bisschen als Einzelfall noch behalten mit dem Peter Jost, dem ehemaligen Chefredakteur von der Berner Zeitung, der die Schweizer Familie führt. Also die minus 17%, die können ihrer Schweizer Familie wehtun.
Ja, und das war eigentlich immer ein sicherer Wert gewesen. Das sind Titel gewesen, die man eigentlich immer abonniert hat als Familie. Und die brechen völlig ein. Gibt es da irgendeine Erklärung für das?
Ich kann mir das schlicht nicht vorstellen. Ich gehöre zu den Neo-Abonnenten der Schweizer Familie. Respektive meine Frau hat das von ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen. So ein bisschen eine Alterserscheinung. Ich lese die Schweizer Familie sehr gern, zumal dort namhafte Autorinnen und Autoren quasi ein Refugium finden nach ihrer Tätigkeit im Tagesjournalismus. Also man hat dort nur für einen zu nennen. Der Thomas Widmer, der Wanderpapst, wo dort regelmässig schreibt. Früher ist, ich weiß nicht, ob sie noch ist, Marianne Fehr, eine gestandene Autorin, Meyerberg-Biografin, Wotz-Autorin, lange bei der Schweizer Familie gewesen. Also ich staune immer wieder, was für Autorinnen und Autoren dort auftauchen. Katrin Duttwiler, einen Tag mit einer grossen Reportage über die Osterglocke am Chasseral.
Ja, sie hat natürlich Seiten. Den Klassiker geschrieben vor 30 Jahren,
genau.
Über den Fall Kopp, auch noch dazu mal. Ja.
Also man findet dort wirklich Top-Texte. Es ist so ein bisschen eine verborgene Perle der Schweizer Familie. Vielleicht liegt es im Marketing, dass es zu wenig bekannt ist, dass man noch ein bisschen mehr müsste die Werbetrommel rühren. Also eben ich persönlich aus meinem Nutzungsverhalten, ich habe nicht zu diesem Verlust beitreten.
Ja, das ist ja interessant. Es gibt ja Titel in der Schweiz, von denen redet man gar nicht so viel, die ein bisschen Nische da sind, die eigentlich immer beständige Wert sind. Ich zähle Glücksposten zu bei Axel Springer, Ringe Axel Springer. Dann hätten wir Beobachter gehört dazu. Hast du dort auch noch Titel?
Glückspost, Stichwort, ja, gehört auch zu den Verlierern. Auch ein signifikanter Rückgang mit minus 10% gegenüber Vorjahr. Das überrascht jetzt weniger. Das ist natürlich auch biologisch geschuldet. Also Glückspost hat sehr ein altes Publikum und kann natürlich die wegsterben, wenn man das so drastisch sagt, nicht adäquat ersetzen im Print. hat online auch wenig zu bieten. Glückspost, ja, People-Themen finden auf der Blick-Plattform statt.
Also, aber auch gleich auf höherem Niveau sind die immer noch, wo man gleich sagen, oder?
Glückspost haltet sich, ja, das ist an und für sich erstaunlich. Gleichzeitig darf man Prognosen abgeben, dass es die Glückspost vermutlich in 10 Jahren nicht mehr wird geben, einfach rein, weil nicht die Leute wegsterben.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, es gibt einfach ein Potenzial, wo das liest. Aber wie gesagt, da müssen wir in Zukunft schauen. Beobachter ist immer ein interessanter Fall.
Beobachter halten sich erstaunlicherweise. Ich habe dort sehr drastische Verlustzahlen gehört in der letzten Zeit. Aber jetzt hier, was die Leserschaft angeht, was natürlich nicht identisch ist mit abonnierten Exemplaren. Es kann auch sein, dass mehr Leute das einzelne Exemplar lesen. Aber der Beobachter gehört nicht zu den Verlierern, sondern der Rückgang, der zwar gemessen wird, ist nicht signifikant, also sprich Leserschaft stabil bei 500.000.
Also man kann das nachlesen bei uns auf persönlich.com. Ganz kurz nochmal, wer sind die absoluten Gewinner, wer sind die absoluten Verlierer?
Absolute Gewinner gibt es wenig. Ein Gewinner, der dich überraschen oder freuen, Swissquote, das Magazin, wo du ja kürzlich ein Interview geführt hast, gehört zu den absolut grössten Gewinnern mit plus 17%. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür, du hast ein bisschen die Hintergründe erfahren, wie das Magazin entsteht.
Ja, sie haben den GFM-Preis gewonnen vom letzten Jahr. Swissquote war der Überflüger gewesen, die erste Online-Bank in der Schweiz. Sie hat gestern ein bisschen einen Dämpfer bekommen, natürlich wegen dem ganzen Trump-Hammer. Und sie machen ein Magazin mit grosser Auflage, ich glaube 3 Sprachen, und sie gehen nach journalistischen Kriterien vor. Also es ist nicht ein reines PR-Magazin, sondern das Magazin, wenn man es in der Hand hat, sieht fast ein bisschen aus wie Bilanz. Also von dem her ist das ein journalistisches Produkt und das tut sich vielleicht auszahlen, weil sie haben da doch viele Leute, die bei Swissquote ihr Konto haben und die haben sie abonniert. Vielleicht noch ganz kurz am Schluss, wie ist die Geschlechtsverteilung bei den grossen Schweizer Titeln?
Das ist sehr interessant. Also wir können unten anfangen, bei der männlichsten Zeitung, wenn man so will, wenig überraschend. Einerseits der Blick, also würde man so ein bisschen im traditionellen Verständnis als männliche Zeitung nur 34% Frauen lesen der Blick und 66% Männer, ist aber natürlich im Licht von den Bemühungen vom Ringe Verlag um Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen doch noch verblüffend, dass man das beim Printorgan nicht hergebracht hat. Oder Sonntagsblick ist eher unten an der Liste, wohingegen CH Media mit Titeln, also mit dem Verbund Nordwestschweiz, wo unter anderem PC Basel und Aargauer Zeitung dazugehört, die den Höchstwert hat mit einem leichten Frauenüberhang, 52%. Und auch die Schweiz am Wochenende, wo ja die grösste auflagige Tageszeitung ist. Die Schweiz am Wochenende hat auch mit 51% Frauen mehr Leserinnen als Leser. Dann haben wir Tamedia, wo auch recht ausgeglichen ist, das Bild, insbesondere bei der Sonntagszeitung 49-51 und Tagesanzeiger 47-53. Dann geht es aber Richtung NZZ. Bei der NZZ am Sonntag ist der Frauenanteil mit 44% noch ein bisschen höher als bei der Tagesausgabe, die mit 35% fast im Bereich vom Blick ist.
Also interessante Fakten. Zusammenfassend kann man sagen, das Medium ist unter Druck, also Print verliert immer noch oder ist immer noch im bestätigten Rückgang. Auf der anderen Seite, wir haben im Sonntagsblick eine grosse Geschichte gehabt, sollen wieder Subventionsmillionen an die Medienhäuser gehen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, um was das geht.
Es geht um einen Streit, in welcher Form, dass künftig Medien weiter soll unterstützt werden. Jetzt hat ja gerade das Parlament ein Paket beschlossen für die indirekte Presseförderung. Das ist unter Dach und Fach, also da wird es zusätzliche Gelder geben für die Postzustellung und auch neu für die Frühzustellung. Aber es geht natürlich weiter. Es geht um weitere Formen, insbesondere auch für Online-Medien. Und dort ist natürlich der grosse Streit, was verschiedene Positionen im Verband gibt.
Ja, gibt es verschiedene. Also zum Beispiel Ringier käme da praktisch nichts über, wie der Blick einfach nicht in die Kategorien fällt. Auf der anderen Seite würde natürlich CH Media sehr profitieren, weil die haben sehr viele kleinere Zeitungen, unter 40'000 Exemplare. Das ist das neue Kriterium. Und da gibt es innerhalb vom Verband, hat man können lesen, einen grossen Knatsch. Der Andrea Massüger, der Präsident vom Verband, hat das dementiert auf persönlich gekommen. Aber es ist eine interessante Geschichte. Es wird wieder Geld ausgeschüttet. Ich mag mich erinnern, der Medienminister Rösti hat vor einem Jahr gegenüber persönlich gesagt, er sei eigentlich dagegen, dass weiter das Geld ausgeschüttet wird. Jetzt passiert das gleich. Wie kann das überhaupt passieren?
Also man kann das einerseits so sehen, dass die Leistung der Medien als als Grundkonstituenten von einer funktionierenden Demokratie gewürdigt wird mit der Förderung, also dass anerkannt wird, dass das nicht allein aus dem freien Markt finanzierbar ist und dass Medien eine Leistung erbringen, die eben Unterstützung verdient, wie jetzt auch eine Landwirtschaft, oder, wo ja auch stark unterstützt wird und nicht aus dem Markt aus wird funktionieren. Also das ist so die positive Würdigung. Die andere Sicht ist quasi ein aktives und funktionierendes Lobbying von den Verlegern, die dafür sorgen.
Ja, für den Grossverleger, wieder gegen die Kleinverleger. Es gibt auch verschiedene Positionen.
Die Grossverleger sind vor allem, also die Tageszeitungen haben, die haben ein grosses Interesse daran gehabt, dass die indirekte Presseförderung, also die Entlastung beim Versand, wo relativ gesehen immer teurer wird. Also wenn man im Quartier X oder im Dorf Y nur noch 10 Abonnenten und nicht mehr 100 hat, dann muss man gleich dorthin gehen. Der Aufwand bleibt gleich zum Verteilen, aber man hat weniger Ertrag. Also um diese Entwicklung abzufedern und so Luft zu bekommen für die Digitalisierung, das ist ja das Argument für Presseförderung. Also man will ja nicht a priori eine aussterbende Gattung am Leben erhalten, sondern man will Luft bekommen für die digitale Transformation zu bewältigen.
Also Unternehmen im Natroik von Bruno Hug. Er ist Verleger von Lin24, ist einmal in der Urzeiten Verleger gewesen von persönlich. Er hat das erste Referendum erfolgreich durchgebracht, hat jetzt schon wieder ein bisschen droht mit dem Referendum. Er hat einen Brandbrief geschrieben an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wo er gesagt hat, eben das töne schon ein bisschen nach Referendum, wenn man jetzt höre, wer da überall Geld überkommt. Also die Diskussion wird sicherlich weitergeführt werden.
Das wird zu erwarten sein und Differenzen innerhalb vom Verlegerverband, die gehören zur Tagesordnung. Also das, was jetzt an Differenzen besteht, das ist eigentlich fast nicht der Rede wert, wenn man schaut, was in der Vergangenheit so passiert ist. Oder? Also da hat es vor 25 Jahren sind 20 kleinere und mittlere Verleger aus dem Verband ausgezogen. Es ist dann um einen GAF gegangen und Mindestlöhne. Also der Hans-Peter
Löbermann
hat den Auszug angeführt. Dann ist ein Ring jemals rausgegangen, 2015.
Ja, das war ja Admeira.
Die Werbekooperation mit Swisscom und SRG. Dann hat im Umfeld von der Medienförderungsdiskussion 2021 schon eine Fraktionsbildung gegeben mit der IG Kleine und Mittlere Verlage, die vom Gilles Bühler-Selig ist angeführt worden. Also, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt, liegt in der Natur von der Sache. Dass es aber offenbar immer noch stärkere verbindende Interessen gibt, das gehört genauso dazu. Also am Schluss kann sich der Verband immer irgendwie zusammenraufen. Und ich würde jetzt der Streit oder die Differenzen, die jetzt darüber sind berichtet worden im Blick, würde ich nicht allzu hoch gewichten. Solange niemand austritt, ist das nicht weiter schlimm.
Also ich habe immer gefunden, es ist ein bisschen ungerecht. Ein Teil kommt über, ein Teil kommt nicht über. Klar, persönlich Verlage hat noch nie überkommen. Wir sind auch Mitglied von dem Verband. Und meine Idee wäre eigentlich immer gewesen, aber da ist natürlich chancenlos, dass jeder, der ein publizistisches Produkt macht, das kann man ja definieren, das ist etwas, was sich an eine größere Öffentlichkeit wendet, dass jeder Anspruch hätte auf eine gewisse Medienförderung, indirekte Medienförderung. Und das könnte man ja aufgrund von der Auflage und aufgrund von der Erscheinungsweise dort irgendwo berechnen. Also ein kleines Pfarrblatt in einer Gemeinde raus, kommt die weniger rüber. Ein Grossverlag wie der Tagi kommt die mehr rüber, weil er einfach viel mehr eine größere Kadenz hat und auch eine größere Auflage.
Also, du müsstest gesagt, noch schnell, also ja. Vielleicht müsstest du mal die genauen Bestimmungen anschauen, was Vereins- und Verbandspresse angeht. Also persönlich würde dir je nachdem reinfallen. Und
also ich habe mit dem Backo ein paar Mal telefoniert.
Paar mal telefoniert.
Wir haben keine Chance gehabt. Wir gehören wirklich durch alle Spalten durch und da haben wir wirklich kein Glück gehabt. Ich habe mich schon mal genau angeschaut während Corona. Ich habe es immer ein bisschen ungerecht empfunden. Also wir machen ja gleich jeden Tag einen Betrieb. Wir sind 8 Leute, wir sind ein kleiner Verlag und machen ja auf eine Art ein Servicepublik. Hast keine Chance gehabt. Und das war ja das letzte Mal, darum ist es ja auch abgelehnt worden, weil natürlich die Grossverlage im Prinzip alles ein bisschen wollen für sich und ein Teil hat profitiert, ein Teil nicht. Und das hat natürlich dann schon in der Branche rein, in einer Zeit, wo alles unter grossem Druck steht, zu einem Missfallen geführt. Ein anderer Fall haben wir in Liechtenstein, ist ja interessant. Radio Liechtenstein, eigentlich ein Staatssender, wie ein kleiner Sender auch, oder ein kleines Land auch hat, wie Radio Monte Carlo zum Beispiel. Das Radio Liechtenstein gibt's nicht mehr. Die haben dort ein neues Mediengesetz gemacht. Ein kleiner Staat, sehr wohlhabender, eigentlich im Kopfeinkommen wie der Schweiz, aber kleiner als Wiedeken. Das ist schon noch interessant, was dort passiert ist.
Ja, es ist eigentlich das Ende von einer turbulenten 30-jährigen Geschichte. Also der Sender hat ja 1995 angefangen mit einem privaten Sponsor eigentlich. Also der Peter Ritter, wenn ich mich nicht täusche, genau, ist der Gründer und Sponsor gewesen, der ersten 5 Jahre. Und schon nach 5 Jahren hat er den Battle herschmeissen und sagen, ja, Staat, komm. Und dann sind die Staatsbeträge immer angestiegen. Am Schluss wäre es dann darum gegangen, ob man irgendwann mal über 4 Millionen geht pro Jahr. Das ist dann nachher eine Kleinpartei, der Demokraten pro Liechtenstein, gebummt worden.
Also das ist eine Kleinstpartei, wenn man es mit Schweizer Sachen
vergleicht. Es ist eine Abspaltung von einer Abspaltung, das muss man wissen. Genau, oder? Also zuerst hat sich ja von der Vaterländischen Union hat sich die Unabhängigen abgespalten und von den Unabhängigen hat sich nachher der Demokraten pro Liechtenstein abgespalten. Die Kleinstformation hat aber Initiativen zustande gebracht, die gefordert hat, dass der Sender privatisiert wird. Und 55% von der Bevölkerung haben dem zugestimmt. Also es hat den Auftrag gegeben, dass Radio Liechtenstein ein Privatsender wird.
Ja, und der Jörg Bachmann, wir kennen den, ist Präsident von Kommunikation Schweiz, heroisch an der Spitze gewesen als Verwaltungsratspräsident, hat bis zur letzten Sekunde versucht, den Sender zu retten und am Schluss hat er müssen sagen, es geht einfach nicht.
Ja, zu wenig Zeit. Also der Jörg Bachmann hat die Hausaufgaben gemacht, also er hat sich nach Kräften eingesetzt, den Sender
fit zu machen. Du hast ein sehr emotionales Interview gemacht, unmittelbar nach dem Ende vom Sender. Ja,
es ist wirklich, also der Jörg hat uns mitteilt, eben so einen Moment, wo es eigentlich nur Verlierer gibt, habe ich gerne noch selten erlebt. Also das ist wirklich eine Lose-Lose-Situation. Nach schlechtestem Möglichen, wo rauskommt. Im Prinzip für Jörg Bachmann als Verwaltungsratspräsident von Radio Liechtenstein ist es besonders frustrierend, weil er seine Hausaufgaben gemacht hat, weil er den Sender fit gemacht hat für eine Privatisierung und am Schluss ist es der Faktor Zeit gewesen, weil die Initiative besagt, dass per 1. Januar 2026, also nach Adam Riese in 9 Monate, muss die Privatisierung über die Bühne. Und es hat am Schluss keine Möglichkeit für eine Fristverlängerung gegeben. Und jetzt gibt es natürlich auch das Schwarz-Peter-Spiel. Die Regierung sagt, sie hat zu wenig Zeit. Die Initianten von Demokraten pro Liechtenstein sagen, die Regierung hat spät reagiert. Man hätte das können antizipieren, was da kommt und hat müssen mit so einem Abstimmungsresultat rechnen und ein bisschen Gas geben. Also es ist jetzt so ein unwürdiges Schwarz-Peter-Spiel, das die letzten Tage noch begleitet hat. Aber das Schicksal ist besiegelt und Liechtenstein hat kein Radio mehr.
Also keine Chance.
Stand jetzt, ich habe vorhin noch schnell die Berichterstattung geschaut, also es gibt ja zu Liechtenstein auch nur noch eine Zeitung und das Vaterland hat auch eigentlich am Tag von der Einstellung letzten Donnerstag das letzte Mal darüber berichtet, jetzt ist quasi Funkstille und ich nehme an, der Sender wird nach allen Regeln von der Kunst abgewickelt. Das ist ja mit eine Begründung gewesen, auch von Jörg Bachmann, dass man nicht zuwartet und noch Hoffnung hat und am Schluss quasi im Chaos muss den Sender auflösen, sondern dass man auch für quasi saubere Sozialpläne auszuarbeiten und dass da gleich noch ein paar Franken da sind für die Mitarbeitenden, dass man das rechtzeitig den Entscheid fällt.
Also zum einen kann man sagen, der weiße Ritter ist in diesem reichen Land nicht gekommen. Zum zweiten ist eine Weltpremiere fast, dass ein Staatssender eingestellt wird. Ich mag mich erinnern, in den 70er Jahren, etwa 1974 war das, hat es mal eine sehr populäre Sendung «Oder» gegeben im Schweizer Radio. Da hat Hans Gmür moderiert. 1 Million Zuhörer jeden Samstagmittag, muss ich das mal vorstellen. Und dann haben die einmal, und das war lange vor dem Schawinski und Pizza Gruppera und allem, haben die so eine Parodie gemacht und haben gesagt, wir sind jetzt Radio Liechtenstein. Weil dort hat schon die erste Idee gehabt. Man hat gesehen, Radio Monte Carlo, Radio Luxemburg, die Kleinststaaten haben alle ein Radio gehabt, das kommerziell sehr erfolgreich war. Und dann hat irgendwann mal eine Idee gehabt, man könnte ein Radio Liechtenstein machen, genau das gleiche Modell, ein Sender für die Schweiz. Die Idee hat dann richtig nie gefruchtet, ist nie gekommen. Und jetzt haben wir das Ende erlebt, nach fast 40, 50 Jahren, nach der ganzen Aufkommen von diesen Privatsendern. Ganz am Schluss noch, die SRG-Sender haben massiv verloren, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und dann haben wir Schawinski auch im Mund gehabt. Er hat auch die Petition gemacht, dass man einfach UKW weiter erhalten soll. Ist das jetzt ein Fehler gewesen, dass man umgeschaltet hat oder die Sender abgestellt hat auf UKW?
Also Ende 2024 haben ja die SRG-Radios ihre Verbreitung über UKW eingestellt.
Da haben wir auch darüber berichtet. Ist genau. Ähnlich wie Radio Liechtenstein.
Und die Folge davon ist erwartbar gewesen, dass es zu Verlusten wird führen, wie hoch die sind und wie man die bewertet. Das kann man jetzt unterschiedlich anschauen. Die SRG sagt, wir haben das so erwartet. Das ist natürlich auch eine Form von der Kommunikation, für das nicht dramatischer zu machen, als es ist. Die Verluste sind in der Tat ziemlich gross. Also wenn man sie absoluten Zahlen anschaut, dann sind es Hunderttausende von Hörerinnen und Hörern, die die Programme nicht mehr hören in den ganzen Sprachregionen. Man muss aber gleichzeitig sagen, es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Es gibt noch Privatsender, die auf UKW sind. Also wenn man es im Radio umschrübelt, dann kommt noch etwas.
Die meisten kommen noch immer noch. Ja, ja.
Genau, die Situation wird sich Ende 26 deutlich ändern, wenn keine Schweizer Sender mehr auf UKW sind. Also dann wird's wieder, werden die Karten noch einmal neu gemischt. Was aber bleibt, sind die ausländischen Sender. Und das sieht man insbesondere im Tessin und in der Romandie sehr gut. Und
die haben natürlich brutal Angst.
Genau, dort, das sieht man jetzt auch in den aktuellen Zahlen, das ist eigentlich eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir auch die SRG so bestätigen, dass dort aufgrund von der identischen Sprache, also wir haben ja in der Deutschschweiz immer noch so gewisse Hürden gegenüber dem Hochdeutsch, das ist ja nicht unsere Sprache. Es gibt keine schweizerdeutschen Sender aus dem Ausland, hingegen französische und italienische Sender, die gibt es. Also ist dort die Hürde, ausländische Sender zu hören, kleiner und es ist auch schon besser eingespielt, weil die Grenzregionen auch stärker exponiert sind als jetzt irgendwie das grosse Mittelland. Also in Bern hat man bisher keine ausländischen Sender per UKW können empfangen. Das ist in der Ostschweiz zum Teil der Fall. Also sprich, im Tessin und in der Romandie sind die Verluste der SRG-Sender am grössten, weil dort die Leute vermutlich einfach schlicht nicht übergewechselt haben auf die digitalen Kanäle von der SRG, sondern an ihrem UKW-Gerät hängen und dort das hören, was kommt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt der politische Druck auf den Medienminister, auf den Bundesrat Rösti jetzt nochmal zunimmt, von den Privaten, die sagen, wir möchten teilweise auch UKW weiterhin können senden, wenn man jetzt sieht, wie jetzt die SRG-Sender Hörer verloren haben. Auf jeden Fall, das wird eine spannende Diskussion bleiben. Beschlossen ist ja 2026. Ob das so durchgeführt wird, wird sich in den nächsten Monaten sicherlich weisen. Das war unser Podcast. Danke vielmals, Nick Lüthi. Danke Ihnen vielmals, dass Sie zugelassen haben. Nächste Woche gleiche Zeit.